Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich freue mich heute wieder mit Martin und mit Alex zusammen eine Folge zu machen. Und herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, David.
Ja, servus.
Servus. Alex, du bist ja schon quasi fester Bestandteil dieses Podcasts und wir haben auch schon eine kleine Serie mal gemeinsam aufgenommen mit dem Titel Management Smalltalk. Die sind auch ganz gut angekommen. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, mag doch gerne mal ein bisschen weiter runter im Feed scrollen und sich die Folgen auch anhören. Sehr, sehr spannende Folgen. Heute jedoch wollen wir uns mal ein bisschen über die Geister der Kommunikation unterhalten. Da haben wir ganz interessante Sachen beobachtet. Und damit übergebe ich doch direkt mal an dich, Alex. Du hast da eine spannende Erfahrung auf LinkedIn gemacht.
Ja, danke, genau. Es schließt ja ein bisschen an einen Management-Smalltalk, weil ja wir im Büroalltag ja sehr viele Wörter verwenden, die eigentlich ja wenig Bedeutung oder bis keine Bedeutung haben, aber sie funktionieren. Und eigentlich der Auslöser für diese Aufnahme war dann wiederum ein Chat zwischen mir und einer unbekannten Person, die hat mir auf LinkedIn geschrieben, weil er ein paar Posts von mir gelesen hat. Und dann schreibt er, zitiere ein bisschen: Also mir ist der Systemgedanke bekannt, habe aber keine Ausbildung zur Systemtheorie. Aber was mich irritiert, in der jeweiligen Bubble, also bezeichnet sozusagen die Psychologie als Bubble und die Systemtheorie als Bubble, das wird ja gerne verwendet, wird das Thema sehr eindeutig beleuchtet. Bubble Mensch, das System wird außer Acht gelassen und in der Bubble Systemtheorie wird der Mensch außer Acht gelassen. Und dieses Gefühl habe ich und das hat er auch wie er meine Posts gelesen hat und dann komme ich eigentlich zu diesem Punkt, das was aus meiner Sicht mit einer Kränkung zu tun hat, auf der werden wir dann noch näher eingehen. Wenn der einzelne Mensch nichts verändern kann, wieso gibt es im Sport dann Superstars und werden manche CEOs gefeiert, die Unternehmen im unter Anführungszeichen Alleingang transformieren? Mhm. Und ich habe da mit ihm ziemlich lang hin und her geschrieben. Und was ich bemerkt habe, ist, dass er eigentlich gekränkt ist, diese Person. Ja? Mhm. Also, dass ich ihm etwas weggenommen habe. Ja? Also, ich habe ihn sozusagen in seiner Sprachwelt oder so wie er Welt versteht, habe ich ihm eigentlich das weggenommen. Er kommt einmal aus der Decke, der Mensch ist Mittelpunkt und drumherum baut sich die ganze Organisation auf. Und das wurde aus meiner Sicht in dieser Kommunikation mit ihm entfernt. Und das hat ihm sehr gekränkt, weil er hat dann einfach mit mir nicht mehr kommunizieren können.
Mhm. Ja. Martin, hast du auch mal ähnliche Erlebnisse gehabt in deinem Alltag?
Ja, laufend. Also in meinen Gesprächen mit HR-Abteilungen zum Beispiel, ne? Wenn man denen dann sagt, also irgendwie anonyme Umfragen, das macht irgendwie keinen Sinn und auch die Arbeit an den Menschen und man tut es ad absurdum führen, ja, also selbst wenn uns das gelänge, den Menschen zu ändern, ja, dann verhaltet er sich aber trotzdem genauso, ne? Und wenn sie das dann erkennen, dann merken sie, wie unwirksam ihre Arbeit ist, ne? Also das ist und das manifestiert sich dann in unterschiedlichen Verhalten. Ne? Also bis zu, jetzt komm, geh weg, ich mag dich nicht mehr hören, bis sowas wie, boah, krass, das ist total unnütz, was wir machen. Also da bricht dann teilweise die ganze Welt zusammen für die Personen. Ne? Also wenn deren Hauptbestandteil sowas ist in deren Arbeit, ne? Und sie es bisher immer gemacht haben. Ne? Ja, also ja. Bis zu Menschen, die einen regelrechten Hass auf einen haben, zieh fix, und Empörung, das kann doch nicht sein. Ja, das ist so, der Mensch ist doch auch wichtig. Ja.
Findet auch wieder eine Personalisierung statt, ne? Also dann
total,
dann
total,
sozusagen
total,
derjenige, der es kommuniziert, wird dann zur Projektionsscheibe von den Emotionen, die man irgendwie nicht einordnen kann.
Ja, das ist mitunter schwierig, ja.
Ich hatte in dem Training mal jemanden, das weiß ich noch, ist mir auch sehr gut hängen geblieben, wo ich dann auch so die Grundzüge erklärt habe und dass Organisationen eben nicht aus Menschen bestehen und so. Und im Laufe des Vormittags habe ich richtig gemerkt, wie bei ihm die Stimmung kippt. Und er ist dann in so eine, also eine sehr spannende Reaktion, er ist halt zynisch geworden. Also es kamen immer blöde Kommentare so von der Seite, um mich sozusagen ein bisschen zu attackieren. Und genau, also ich finde, Alex, du hast recht, ne? Das ist irgendwie dann eine Kränkung, und weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dass einem irgendwie was weggenommen wurde, kommt dann halt irgendeine Art von Reaktion, und die ist dann zum Beispiel, der eine wird halt traurig, der andere wird aggressiv, der andere wird halt irgendwie zynisch, aber irgendwelche Reaktionen kommen dann eben darauf, wenn sozusagen das Weltbild, oder? Das ist ja schon ein Stück weit ein Weltbild, was da dann angegriffen wird.
Ja, oder auch die innere Konsistenz seiner Gedankenwelt, ne? Also wir wollen ja immer, dass das hier geordnet irgendwie und logisch ist in unserem Gehirn sozusagen. Diesen Zustand streben wir ja immer an. Und der wird dann natürlich da massiv auf den Kopf gestellt, ne? Also die Wahrheit, die er bisher kannte, ist jetzt weg. Also, und die hatte eine tolle Funktion, diese Wahrheit, nämlich dass bei ihm das Weltbild konsistent ist, ne? Und die ist jetzt weg. Und das ist dann die Reaktion erstmal. Das muss ich irgendwie neu ordnen, möglicherweise.
Ein Beispiel habe ich ja noch gefunden, nämlich zum Thema Vorbild. Das ist ja auch wieder so ein Wort wie der Mensch, ne? Oder das Vorbild. Also es hat noch nie jemand ein Vorbild gesehen, aber wir sprechen laufend darüber. Und da war so ein Beispiel, war das, wie der Chef steht so auf seiner Apfelsinenkiste, ne? Und ist wieder mal unzufrieden, weil das Change-Programm nicht so läuft, und spricht zu seinen Führungskräften: Ihr seid ja Vorbilder für eure Mitarbeiter, ihr lebt also ein leistungsorientiertes, kooperativen, auf Augenhöhe basierenden Führungsstil. Wir müssen ja doch als Führungskräfte Vorbilder sein. Also wir brauchen eine neue Leistungskultur. Seien Sie doch bitte ein Vorbild für Ihre Leute. Ne? Und darauf reagiert dann wer, und der sagt: Naja, die Forderung, dass eine Führungskraft ein Vorbild sein soll, kann sie ja gar nicht erfüllen. Ja? Also nicht, dass es falsch ist, als ein Vorbild wahrgenommen zu werden, doch Vorbild ist ja eine Zuschreibung von anderen Personen. Man kann es ja nicht herstellen. Mhm. Und in dem Moment wurde was eigentlich entfernt aus der Kommunikation. Also jetzt sagt mein Chef zu mir, ich soll Vorbild sein, und ich übe Vorbild. Und dann sagt der andere, eigentlich kann ich es gar nicht machen, der nimmt mir das weg. Und dann sagt der Dritte, ganz zornig: Vorbildwirkung gibt es nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Also reißt euch zusammen und seid positive Vorbilder. Und dann im Nachsatz sagt er noch, das ist jetzt wirklich, hat wer gesagt, ja, aber die entscheidende Frage bleibt ja nur, wer macht denn wirklich positives Vorbild? Oder was macht denn wirklich positives Vorbild aus? Und da sieht man, wenn man quasi eine Fiktion des, ist ja fast schon Glaube, ja, den Glauben angreift, dass jeder Mensch Herr seines Vorbildes ist.
Ja. Ja, ja.
Entstehen Kränkungen.
Ja. Um, ganz kurz nur der historische Schwenk. Ich meine, ich fand das auch ganz interessant. Ich habe ja zumindest mich mal rangewagt und das ein oder andere Originalwerk von Luhmann gelesen. Und auch ihm damals wurde ja schon direkt vorgeworfen, dass die Systemtheorie ja unmenschlich sei, ne? Und das ist eine ganz berühmte Debatte zwischen Habermas und ihm. Also wer da mehr darüber erfahren möchte, kann gerne mal sich mit ChatGPT unterhalten oder auch einfach googeln, was denn die Luhmann-Habermas-Debatte ist. Aber es ist sehr interessant, weil eben da auch schon Luhmann damals in seinen Originalwerken sehr, sehr viel Unmenschlichkeit, Kühle, Rationalität vorgeworfen wurde, weil es ja im wahrsten Sinne unmenschlich sei, dass man den Mensch aus der Organisation irgendwie rausnimmt. Genau, aber das nur als kleiner Schwenk.
Wobei, der Gedanke kam mir auch heute, also wo kommt das eigentlich her? Diese, also grundsätzlich ist ja sozusagen, ich nehme ja meinen Gegenüber, den Menschen in seiner Wirkung, ja? Also ich habe ihm seine Wirkung genommen, es kommt dann so eine Art Hilflosigkeit. Und dann haben wir die Frage gestellt, wo kommt eigentlich diese Vorstellung der einseitigen Beleuchtung? Also es ist eben, der Vorwurf ist ja immer, ihr Leute mit der systemtheoretischen Brille, ihr sitzt in eurer Bubble und betrachtet sie ja nur einseitig. Ja? Mhm. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist das ja wieder so eine Zuschreibung wie Vorbild. Das heißt, diese einseitige Beleuchtung kommt von, das ist meine These, von Leuten, die einseitig beleuchten. Also wie komme ich sonst auf die Idee? Also sie verstehen sozusagen noch nicht die Einführung der Differenzierung. Also das, was ja ich mache, ist ja nicht eine einseitige Beleuchtung, sondern ich mache eine Differenzierung, dass ich etwas besprechen kann. Also zwischen Sozialsystem und psychischem System. Das ist ja das, was wir machen. Und dann kommt er immer hinten nach der Satz, ja, es gibt ja kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch-Argument. Und ich denke mir, das ist ja eigentlich dasselbe. Also entweder spreche ich über das Sozialsystem oder über die Psyche, also sowohl als auch. Ja. Das war so ein Gedanke.
Das haben wir auch bei Agilität zum Beispiel. Insbesondere so, ich bin ja öfters in der Rolle des Agile Coaches unterwegs, ja. Und wenn ich dann natürlich mit Systemtheorie Hintergrund draufschaue und erkenne, dass da halt einfach nur ein Prozess notwendig ist, und dann meine Forderung ist, da mal einen sauberen Prozess einzuführen mit formaler Macht, der den dann auch stabilisiert. Und da braucht man einen gescheiten Projektmanager, der das dann auch durchsetzt und exekutiert, ja. Dann schauen mich immer alle ganz entgeistert an, ja. Also, dass das von dir kommt, irgendwie so, das heißt Agile Coach und so, das verstehen wir ja gar nicht, ne. Also, das ist genau diese Einseitigkeit, die da ist, ne. Diese Zuschreibung, der ist nur agil und der ist nur fancy und yeah und lass uns reden. Und wenn dann plötzlich von der Person die ja der andere Zuschreibung hat, plötzlich klassisches BWL-Wissen rausblubbert, dann sind die irritiert. Da kommen sie gar nicht klar damit. Ja. Ja.
Aber also ich würde trotzdem gerne nochmal mich auch stark machen für die andere Seite, um hier sozusagen genau die Diskussion auch nochmal zu eröffnen. Ist es aber nicht schon auch so, dass man natürlich uns als in Anführungsstrichen Leute die Systemtheorie vorwerfen kann, dass wir natürlich auch wieder nur mit einer Brille draufschauen, ne? Also im Sinne von, es bleibt ja die Frage, wie Menschen auf Kränkungen, Trigger und ganz allgemein auf Trigger eben reagieren. Und die Organisation ist ja auf die Wahrnehmung ihrer Mitglieder angewiesen, weil das die Organisation ja selber gar nicht kann. Also hat ja das psychische System, hat ja Luhmann auch herausgearbeitet, einen wichtigen Einfluss. Also will nur sagen, obwohl wir ja mehr Fokus darauf legen, ne, dass man die Strukturen, die Spielregeln und so weiter anpasst, ist ja ein unangemessenes Verhalten bei den Personen trotzdem nachvollziehbar. Oder vielleicht haben sich die Personen ja auch gar nicht damit beschäftigt, wie sie ihre Trigger anders zukünftig angehen wollen oder wie sie ihr Verhalten ändern wollen. Ja, ich würde nur sagen, es ist nicht Aufgabe der Organisation, aber dass diese Kränkungen natürlich real sind und einen Einfluss haben dann auch auf die Organisation, das ist ja, finde ich, unbestritten.
Also ich hänge noch wo bei einem anderen Gedanken, wie so üblich. Also mein Trigger war jetzt, David, Unternehmen. Und dann denkt, was ist eigentlich ein Unternehmen? Also wo? Das ist ja ein Ding, das man ja nicht angreifen kann. Es ist ja letztendlich ja auch eine Fiktion. Wenn man es genau nimmt, ist ja ein Unternehmen, eine Organisation, eine Fiktion. Also man geht sozusagen zu einem Notar, ja, der spricht die magischen Worte, ja, schreibt etwas auf einen Zettel, macht einen Stempel, ne, das gibt es ja mit so einem Faden und mit Wachs oder wie auch immer das heißt, und überreicht es dir und du hast ein Unternehmen. Also es ist ja ähnlich wie ein Priester, der die Oblate bricht und es zu Brot verwandelt. Ja. Und alle glauben daran. Ja. Also wenn du diesen Zettel dann sozusagen in der Hand hältst, glaubt jeder daran, okay, das ist jetzt dein Unternehmen. Ja. Und das hat mich dazu geführt, sage ich, okay, für was verwenden wir Sprache? Also der Ursprung liegt ja wiederum in der Kommunikation, in der Sprache. Und wir verwenden ja Sprache nicht nur, um Dinge zu beschreiben, dass ich sage, okay, das ist dein Stuhl und das ist dein Löwe. Und wenn der Löwe kommt, musst du laufen, sonst können wir nicht mehr miteinander sprechen und so weiter. Sondern wir verwenden auch Sprache, um Dinge zu erfinden. Nämlich Dinge zu erfinden, die wir uns aus der psychischen, also für unser psychisches System noch nicht erklärbar ist. Es gibt nämlich anscheinend, oder es gibt ja eine Menge von Dingen, die wir nicht verstehen, immer noch nicht verstehen oder nicht verstanden haben. Und wenn man Dinge nicht versteht, bekommen wir Angst. Das ist ja die Folge. Ja. Und somit denke ich, dass wir dann halt beginnen, Fiktionen herzustellen. Also so wie, wer ist jetzt zuständig für den Donner? Ja, mittlerweile wissen wir das, aber früher haben die Leute das nicht gewusst, wer zuständig für den Donner ist. Das macht Angst. Ja. Und dann entsteht so eine Fiktion. Aber es ist nicht nur fürs psychische System, sondern ja auch fürs soziale System. Mhm. Also das Sozial, also fürs Sozialsystem ist die Erfindung dieser Fiktionen, ja, dass man eigentlich effektiv zusammenarbeiten kann. Also selbst wenn wir uns alle nicht kennen, ja, können wir über diese Erfindungen zusammenarbeiten. Früher war das halt der monotheistische Gott, den hat man dann irgendwann erfunden, vor 2500 Jahren, circa, glaube ich, 2000 Jahren. Da haben wir dann gesagt, da oben sitzt ein Gott, der euch bestraft, wenn du nicht tust, was auf der Tontafel steht. Ja? Das war ein bisschen später, aber ungefähr so. Das funktioniert. Probier das mal mit einem Hund. Also ich habe das letztens mit meinem Hund probiert, ich habe ihm leckeren Knochen gegeben und gesagt, tu das, was auf die Tontafel steht. Das war ihm egal. Ja. Also das können halt nur wir Menschen.
Das sind quasi die Balance Scorecards für die Führungskräfte, wie sie denn sein sollen, ja, die dann ausgehängt werden, sind quasi die Tontafeln der Neuzeit sozusagen, ne? Also das ist das Verhalten, so verhaltest du dich bitte als Führungskraft, ne? Und wenn nicht, dann aber. Ne? Und die Funktion ist im Grunde genommen diese Kompensation des Unsicheren, der Angst sozusagen, ne? Was du da beschreibst, wie beim Donner oder beim Gott.
Genau, also so das denke ich mal, das Ding mit dem Donner oder mit der Liebe, ne? Also es hat ja früher einen Gott der Liebe gegeben, den Amor, Gott der Liebe. Die Leute haben nicht verstanden, was für diese Liebesraserei zuständig ist. Die Leute, wenn man verrückt vor Liebe, kennt man ja. Also ich kenne das, wie ich jung war, da bist man ja out of control. Ja, und da hat man halt früher erklärt, okay, der Gott der Liebe, der Amor hat dich mit dem Pfeil getroffen. Klar, ist so.
Ja, also genau, vielleicht kann ich ja doch dann auch nochmal den Link herstellen zu der Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, weil diese Geister der Kommunikation, wenn ich es jetzt einfach sage oder als Argument habe, Organisationen bestehen aus Menschen und dadurch kann ich alles erklären, kann ich es mir ja auch sehr, sehr einfach machen. Ne? Also ich kann, wir wissen ja, Komplexität kann man nicht reduzieren, aber wenn ich ein einfaches Erklärungsmodell habe, brauche ich nicht weitere, sondern ich kann mit einem Argument sozusagen alles wegwischen. Ne? Dann kommt wieder die kognitive Kohärenz, von der du gesprochen hast, Martin, am Anfang, ne? Dann ist alles wieder geordnet, ich kann mir die Welt erklären und dann ist gut. Ich glaube, worauf ich nur hinaus wollte, ist, Fritz B. Simon hat das ja auch schön erklärt bei uns im Podcast, dass ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass wir die absolute Wahrheit gefunden hätten. Ne? Systemtheorie ist ja auch nur eine Theorie, mit der man eben soziale Systeme beschreiben kann. Ich habe halt bisher nur noch nichts Besseres gefunden. Aber die Systemtheorie hat ja nicht den Anspruch, die Wahrheit zu sagen. Und wir sind ja auch nicht besser oder erheben ja auch einen höheren Anspruch darauf, wenn wir sagen, ja, Organisationen bestehen nicht aus Menschen. Wir haben nur sozusagen eine andere Brille, mit der wir auf Organisationen draufschauen. Ne? Und ich glaube, da kommt dann der Clash zusammen. Die einen schauen so drauf, die anderen schauen so drauf. Genau. Wir tun halt einfach nur so, dass wir durch die starke Theorie, die dann im Hintergrund ist, ein besseres Argument haben.
Korrekt. Also die Systemtheorie ist ja letztendlich auch wiederum nur eine Fiktion. Ne?
Ist auch nur ein Geist der Kommunikation, ne?
Ja. Genau. Aber sie ist halt, wir haben halt die Erfahrung gemacht und viele andere Leute mittlerweile auch, dass man mit dieser Fiktion einfach weiterkommt. Also man kann so sagen, die Probleme, was wir jeden Tag in Organisationen haben, einfach besser verstehen und somit halt dann auch schneller lösen. Und das schafft letztendlich einen wirtschaftlichen Vorteil. Das ist eigentlich, ist ja dann wieder sehr ökonomisch, sie einzusetzen. Und vielleicht kommt irgendwann einmal eine neue Theorie daher, die uns wo wir gekränkt werden. Der nimmt uns jetzt das Kommunikationssystem weg. Das geht ja nicht. Mein ganzes Theoriegebäude fällt zusammen. Dann wäre ich natürlich dann gekränkt. So wie meine Kollegen, die sagen, ich nehme den Menschen jetzt. Ja? Also der Mensch ist Mittelpunkt. Wie oft hören wir das, ne, die letzten 10 Jahre? Und den nehme ich weg. Wer bin ich, dass ich das tue? Ne? Das ist ja Blasphemie. Das ist wie, es gibt keinen Gott. Ja? Also das ist schon auf dem Niveau, nicht so extrem. Man spricht so nicht mehr darüber, aber es hat dieselbe Fiktionslogik dahinter.
Ja, ich vergleiche das gerne mit Einstein und Newton, ne? Also Newton hat damals auch eine Gravitationstheorie aufgestellt und die hat lange Bestand gehabt, auch heute noch ist sie funktional, aber Einstein hat halt nochmal eins draufgesetzt. Ich kann das gleiche beschreiben wie Newton auch, nur noch viel, viel mehr, ne? Und das, was Einstein mit seiner Theorie gemacht hat, beschreibt halt, ist halt im größeren Rahmen konsistenter als das, was Newton hervorsagen konnte. Und das Gleiche kann bei uns natürlich auch passieren. Also wer weiß, da wird ja weiterhin viel dran geforscht und weiterentwickelt. Nur ich würde trotzdem sagen, dass das natürlich konsistent sein sollte mit dem, was man vorher irgendwie beschrieben hat. Aber gut, genug dazu. Jetzt haben wir die Geister der Kommunikation und wir kränken Leute eventuell damit. Wie kommen wir denn da jetzt raus aus der Nummer?
Au, wie zwick. Das wird hart, ne? Weil, die Sache so, hey, es macht doch einen Unterschied, ob der Elon Musk das Unternehmen führt oder nicht, ne? Und dann nehmen wir ihm das weg und dann ist ein gewichtiges Argument auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Das wird eine harte Nummer, ne? Also gelingt, glaube ich, nicht immer, ja, auf dem ersten Dings. Mein Instrument sind da einfach aufzuzeigen, dass es funktioniert. Ja? Also irgendwie ein geistiges Experiment zu machen, was wir ja des Öfteren schon gemacht haben, ne? Also die Sache mit dem Fußballstadion und dem Opernball, dass das irgendwie nicht an der Person liegen kann, wie der sich jetzt verhält, ne? Sondern an Strukturen, Elementen am Sozialsystem. Und auf dem Weg können einem dann manche folgen und dann sagen sie, ja, in der Oper, in der Arbeit, das ist was anderes. Ne? Und dazu braucht es halt dann einfach Experimente in dem Arbeitsleben, ja, wo wir das einfach zeigen können, dass das einfach nicht funktioniert oder doch funktioniert oder die Wirkung aufzeigen oder sowas oder eine Vorhersage machen, ja, zu sagen, hey, also wenn du das so und so machst, dann wirst du diesen Effekt wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommen, ja,
ja.
Und damit lädst du deine Argument auf sozusagen, also das sind so Instrumente, die ich mir manchmal bediene, ja.
Ja. Also ich mein Umgang damit ist auch, ich nehme keinen mehr was weg. Also ich gehe nicht mehr in die Organisation und nehme der Kommunikation diese Elemente raus.
Also als Missionar sozusagen.
Genau. Also ja. Mein Evangelistenleben ist vorbei.
Sondern, hatten wir alle mal.
Sondern ich interessiere mich für echte Probleme sozusagen, für Marktprobleme und zeige auf. Ja, sage, gehört mir. Ich habe den Vorteil, dass ich eine Mannschaft habe, eine coole, und wir lösen halt das Problem. Und wir lösen halt das Problem einfach schneller als andere. Ja? Und das wird halt beobachtet. Und dann kann es halt passieren, dass wer fragt, na, wie hast du das gemacht? Mhm. Und dann kann es passieren, dass ich irgendwann darüber spreche, sage, schau, ich betrachte Probleme auf diese Art und Weise. Das heißt, ja. Er hat sozusagen ein Ergebnis. Ich muss ja nichts mehr herbeireden, sondern ich habe ja Fakten geschaffen und erkläre quasi mit meiner Sprache, mit meiner neuen Sprache, ohne den Menschen, ne, der ist immer draußen dann, erkläre ich, wie ich dieses Problem verstehe oder verstanden habe und gelöst habe.
Und das ist dann toll, weil du den Beweis quasi da hast, ne? Also den beobachtbaren Beweis hast du vor dir quasi in dem Moment, ne? Also da braucht man nicht diskutieren, ob es jetzt so ist oder nicht so ist, ne? Also,
ja. Und dann kann es passieren, dass sich diejenige Person dafür interessiert, also für diese Theorie interessiert. Aber das ist halt dann ganz selten und das ist halt auch zum Akzeptieren. Ne?
Du kommst von der Wirkung, ja. Ja, ja gut, also auf der anderen Seite kann man es auch als Vorteil nutzen, weil die Organisation dann in ihren anderen Denkmustern dann dir natürlich das Heldentum zuschreibt. Ne? Dann heißt halt ja der Jungwirt, ne? Es ist halt einfach ein Guter, ne? Der kann es halt. Dann ist man halt auf der positiven Seite der Helden und Schuldige, dann bist du halt auf der Heldenseite. Ist ja auch gut. Wir wissen ja zwar, dass es nicht so ist, sondern dass es am Beobachtungswerkzeug liegt, aber das ist ja dann egal.
Ja, dieser Bonus, der ist dann bald schnell wieder verbraucht. Sollte man dann mal wieder ein Experiment durchführen, was quasi die Hypothese nicht bestätigt, ja, und scheitert, dann ist dieser Bonus aber auch ganz schnell wieder aufgebraucht. Also ich glaube, das hält sich dann so die Waage. Ja. Ja. Aber man braucht es. Also den einen oder anderen Punkt, den man da machen kann, ist, glaube ich, für das eigene Überleben in der Organisation durchaus wichtig. Ja.
Ja. Und trotzdem, auch da möchte ich einfach nur noch mal drauf pochen, weil wir das wirklich wenig hier in dem Podcast beschreiben. Ich bin trotzdem der Meinung, und da zitiere ich einen bekannten Menschen aus Deutschland, der gesagt hat, es gibt auch einfach Arschlöcher, so kann man es auch einfach mal sagen, will sagen, es bleibt dabei, dass die Leute natürlich eine Eigenverantwortung haben, um ihre Themen irgendwie zu klären. Ne? Also es kann ja sein, du hast das Beispiel mit der Oper und dem Fußballspiel gebracht, dass ich trotzdem unterschiedlich vom Kontext mich immer wie, weiß ich nicht, offene Hose benehme. Dann kann es sein, dass ich einfach ein Thema habe und ich mal meine Themen klären sollte. Und die Verantwortung liegt aber beim Personen. Die Verantwortung hat nicht die Organisation. Es hat nichts mit Mindset zu tun, sondern muss man halt eben an sich arbeiten und rausfinden, keine Ahnung, was da halt im psychischen System irgendwann mal vorgefallen ist. Ne? Also das bleibt. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das anerkennt, dass es einfach Themen gibt, die von der Person selber gelöst werden müssen, wenn sie in verschiedenen Kontexten immer und immer wieder auftauchen.
Was mir auch hilft immer wieder in der Klärung ist die vom Gerhard Wohland, wo er sagt, es gibt große und kleine Probleme. Und dann und so fragen die Leute, na, was ist ein großes Problem? Sie meinen ja immer, ein großes Problem ist, wo viel Geld verbrannt wird, ne? Und ein kleines Problem, wo wenig Geld. Also es wird ja eher dann, die BWL-Brille sitzt mir gegenüber, ne? Das weiß ich ja. Und dann sage ich, ja, ein kleines Problem ist ja das, was mit einem Menschen zu tun hat. Ne? Das klebt sozusagen am Menschen. Ja? Also die Zuschreibung, was ich jetzt von dir höre, ne? das ist ein Idiot, sage ich, ja, das ist ja dann ein kleines Problem, ne? Den brauchen wir ja nur kündigen. Und dann verschwindet mit ihm ja das Problem und dann läuft der Laden wieder. Ja. Und dann gibt es halt die großen Probleme, wo wir das schon fünfmal gemacht haben. Ja, also, und wir haben schon die ganze Mannschaft durchgetauscht und das Problem ist immer noch da. Und dann könnte ja sein, dass das Problem ja nicht an den Menschen klebt, sondern an den Strukturen. Ja,
sozusagen kann es ja gar nicht. Ne? Ja.
Genau. Ja. Und dann sage ich weiter, schau, und ich interessiere mich für diese großen Probleme.
Ja.
Und du dich für die kleinen.
Ja? Ja. Ja.
Ist okay.
Genau.
Und so kommt man auch ein bisschen in die Richtung, sage, okay, ich würde mich auch gerne für große Probleme interessieren und nicht nur für die kleinen. Ja? Weil jetzt haben wir ja schon fünfmal unseren Personalchef ausgetauscht. Ne? Und man ist immer noch unzufrieden mit seiner Performance vom Neuen. Sage, vielleicht liegt es nicht an der Person.
Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir noch was vergessen? Müssen wir noch was ergänzen, bevor wir eine kurze Zusammenfassung machen?
Ja, wenn wir diese Geister da so rufen und diese Funktion jetzt kennen, wäre es für mich die Frage, können wir das auch irgendwo einsetzen, wo wir das in einer nützlichen Weise einsetzen können? Also wenn wir jetzt diesen Mechanismus kennen, ne? Wir wissen, dass es da so Geister gibt und können wir das irgendwie für uns gewinnbringender einsetzen? Also im positiven Sinne in der Sache, ne?
Ich glaube, zum Teil hatten wir es ja auch schon angesprochen. Also zum Beispiel dadurch, dass ich ja ich kann ja die Geister der Kommunikation auch nutzen, um etwas besprechbar zu machen. Also wie dieses Konstrukt des Unternehmens, ne? Also dadurch, dass wir nur daran glauben und es das Unternehmen an sich per se ja irgendwie gar nicht gibt, aber ich was habe, über das ich reden kann, ist es ja funktional. Oder der Kunde oder also irgendwelche abstrakten Flutschbegriffe sozusagen, die ich nutze, um Leute unter einem Gedankenkonstrukt irgendwie zu vereinen, um zu sagen, hey, das ist jetzt die abstrakte Entität, über die wir irgendwie reden wollen. Also ich kann es nutzen, um Sachen überhaupt besprechbar zu machen.
Ich kann so ein Konstrukt wie der Kunde einführen. Ne? Also das ist auch so ein Geist, den hat ja irgendwie noch keiner gesehen, den Kunden. Ne? Fragen kann man auch nicht so richtig. Und dann kann ich aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine externe Referenz schaffen, wenn es die vorher nicht gibt. Ne? Also da kann ich das funktional einsetzen sozusagen.
Ja. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, verwende ich jeden Tag den Kunden.
Ja.
Also natürlich, wir sind hier, wie viele andere Organisationen sind wir stark arbeitsteilig und es gibt Arbeitsteilungen, Teams, die was noch nie einen Kunden gesehen haben. Das sind ja aus meiner Sicht arme Leute, die haben, wenn du keinen Kunden hast und trotzdem 8 Stunden am Tag arbeitest, also für wen arbeitest du? Dann laufen halt dann irgendwann diese Lobprogramme los, ne, und die Feedbackprogramme, die kompensieren das natürlich. Oder man oder geht her, also das mache ich dann bewusst und für den Kunden ein. Ja, das ist die Fiktion, da gibt es einen Kunden, was man natürlich nicht ansprechen kann, der hat keine Adresse, aber es ist so wie der Wähler, ne, denn es hat noch nie jemand den Wähler gesehen, sondern er kennt halt einzelne Personen, die wählen gehen, aber den Wähler gibt es ja nicht. Aber wir haben jetzt in Österreich wieder Wahlen gehabt, jeder zweite Satz von einem Politiker sagt, ah, Wählerwille und so. Sage ich, okay, wo ist jetzt der Wählerwille, wo ist der? Ja. Wurscht, aber es funktioniert. Und ich führe den Kunden auch immer wieder gerne ein, weil er einfach eine Blickrichtung schärft. Also Man bekommt dann halt schon die Unterscheidung schön langsam hin, sage ich aber, okay, was von dem, was ich hier leiste, wirkt Richtung Kunden? Oder gibt es da draußen irgendwer, der applaudiert? Ja? Also so kann man diese Geister der Kommunikation letztendlich diese Fiktion als Werkzeug benutzen. Und ab und zu nehme ich sie ja wirklich raus. Also ich nehme gezielt raus, also da will ich einfach eine Störung erzeugen im Sinne von scharf nachdenken. So wie das Mindset. Ja, also wenn wer wieder mit Mindset kommt, sage ich, okay, was ist ein Mindset? Ja, und dann wird es dunkel. Naja, Mindset, was ist ein Mindset? Ja, das ist so ein Sammelsurium von Werten. So, was ist ein Wert? Ja? Ich habe noch nie einen Wert von jemandem gesehen. Ja? Da kann man es dann schon rausnehmen, ja, so gezielt. Aber auf was ich hinaus will, ist, dass man es, egal ob man es jetzt, ich will nicht sagen destruktiv, aber so irritierend verwendet oder konstruierend verwendet, es bleibt ein Werkzeug.
Ja.
Ein Werkzeug der Sprache. Ja.
Ja. Sehr schön. Dann, wir haben heute über die Geister der Kommunikation gesprochen mit den verschiedensten Auswirkungen. Wir haben unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Gerne mal, oder vor allen Dingen haben wir die These aufgestellt, dass wir die Leute damit kränken, weil wir ihnen was wegnehmen, einen Teil ihres Weltbildes, und dadurch sich die eigenen Gedanken und Glaubenssätze wieder neu ordnen müssen. Und genau, wir haben uns aber auch stark mal für die andere Seite gemacht, dass es natürlich bleibt, dass der Mensch an seinen eigenen Themen arbeiten muss. Aber vollkommen zu Recht, das sind halt die kleinen Probleme, ne? Der Hebel ist halt viel, viel größer, wenn wir uns auf die Rahmenbedingungen, die Spielregeln, die Strukturen fokussieren. Und dann haben wir darüber geredet, wie wir da wieder rauskommen. Und wir haben gesagt, dass wir positive Beispiele nutzen, Wirkung zeigen. Und wenn dann die Leute eine Erklärung haben wollen, dann können wir ihnen die Erklärung liefern. Und wir können es aber auch natürlich positiv nutzen, weil wir einen Geist der Kommunikation konstruieren, um damit auch Richtung zu erzeugen, würde ich sagen. Möchtet ihr noch was ergänzen?
Eine Anekdote vom Fritz B. Simon.
Ja, sehr gerne. Damit schließen wir dann. Perfekt.
Er hat gesagt, also grundsätzlich kann man Menschen gefahrenlos ignorieren, außer sie sitzen ganz oben. Also da.
Ja.
Das ist dann die Ausnahme für uns.
Okay, sehr schön. Dann sage ich vielen Dank euch für das Gespräch und deine Zeit, Alex, und euch eine gute Woche und viel Spaß beim Beobachten. Bis bald. Ciao, ciao.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.